ARD Sounds.
Sie kam direkt zu mir und hat ihre Arme so um meinen Hals genommen und so hochgeguckt, direkt, und sich so an mir ein bisschen gerieben. Also sie ist direkt zum Kuss hoch.
Digga, meine Louis V Store Erfahrung war so Arschlecken. Gucci war ich auch.
Stimmt, da waren wir doch zusammen in Wien.
Ah, war wir das?
Ja.
Tot!
Mein Penis wird auch nicht feucht oder so. Das ist einfach wie ein Ellenbogen.
Aber warum hast du 1.000 Euro für Skins ausgegeben, weil du vor anderen so aussehen wolltest?
Ich wollte den Skull Trooper.
Wir müssen uns bei euch entschuldigen. Dickes Entschuldigung. Und zwar, weil wir haben heute Folge Nummer 69 und wir hatten letzte Folge versprochen, dass wir heute eine Sexfolge machen. Dann haben wir überlegt, okay, komm, wir machen eine Sexfolge. Und dann haben wir gemerkt, scheiße, ich habe keinen Sex und Jeremy redet nicht über sein Sexleben. Dann kann man irgendwie auch keine Sexfolge machen, wenn man keinen Gast hat. Weil wir wollen ja auch nicht uns irgendwas aus dem Arsch ziehen. Deswegen gibt es heute eine ganz, ganz normale Folge. Ja, Jere?
Aber halt! Wir geben euch das, was am nächsten an Sex rankommt. Hannes hatte nämlich ein paar Sachen am Anbahnen in seiner Clubnacht und darüber können wir kurz sprechen. Guck mal, als kleine...
Ja, können wir machen.
Oh, Hannes hat keinen Bock, darüber zu reden. Okay, Hannes.
Ich war am Wochenende zweimal feiern. Einmal ein bisschen Champions League schauen mit Freunden, habe ich bei uns eine Party gemacht. Und einmal war ich im Bootshaus auf einer Latina-Party. Und die hatten draußen so übel geiles Setup aufgebaut mit so Riesenrad, Autos, Scooter, da gab es eine neue Stage. Also es war 10 von 10. Ich war mit drei Freunden da.
Kurze Frage schon mal. Du sagst Latina-Party.
Sagt man das nicht?
Ja, also...
Ich kann schwören, das
also,
hieß so.
Wenn man einen großen Fokus auf Frauen hat, dann glaube ich, sagt man das so. Aber sonst wäre es entweder, glaube ich, eine Latino-Party eigentlich.
Ah, vielleicht auch Latino.
Ja, ja. Also Latina ist völlig falsch.
Da stand irgendwas mit Latin im Titel. Und es waren lauter Spanier und so da.
Und Spanierinnen, ne?
Und Spanierinnen, genau.
Ja. Okay. Stehst du auf Latinas?
Ich habe ja nicht so einen Type, ich stehe auf alles. Ich mag's.
Also die haben da Frauen gefallen an dem Abend im Club?
Ja, safe. Mein Problem ist nur, ich kann mit spanischer Musik absolut gar nichts anfangen. Mhm. Ich glaube, ich habe das hier selber schon mal erzählt. Ich weiß nicht, wie ich mich dazu bewegen soll.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, wie ich dazu tanzen soll. Ich kann den Text nicht. Es ist für mich, es hört sich alles gleich an. Jedes Lied hört sich für mich genau gleich an. Das war ein bisschen ein Problem, aber wir haben auch Fußball geschaut und haben immer mal wieder mit Leuten gequatscht, sind Autoscooter gefahren.
Ja.
Ja.
Okay, und... Also, wie hoch hast du, bevor du rausgegangen bist, die Wahrscheinlichkeit bemessen, dass du heute Abend vielleicht nicht alleine nach Hause gehst? Also in Prozenten. Wenn du sagst 0%, dann ist es so.
Ja, nicht hoch. Hier sagen niemals nie 2%.
Okay, das ist einer aus 50 Abenden hätte irgendwie auch
ja, nee,
glücklich gerade.
1% oder so.
Einer aus 100 Abenden.
Wenn du es so sagst, ist fies.
Okay. Aber du wärst generell schon offen dafür. Es ist nicht so, dass du sagen würdest,
ja, vor allem die Typen, mit denen ich war, die waren ziemlich auf der Suche, habe ich dann gemerkt.
Mhm. Aber du würdest dich ja generell schon nicht ärgern, wenn du jetzt sagst, irgendwie, okay, habe ich jetzt
ja, es ist halt einfach nicht so mein Vibe. Es ist so diesen ersten Moment, das geht mir zu schnell. Keine Ahnung.
Und du hattest so einen ersten Moment, oder?
Alter, Leute, ich habe so gestern das Libby und Jere beiläufig erzählt. Jere kam heute vor der Folge und gesagt, damit starten wir rein, das ist gut. Es ist so, wie ich schon ganz oft hier erzählt habe. Nur war es diesmal sogar noch ein bisschen extremer. Da kam erstens, die kannte kein Deutsch, das hat mich ein bisschen gefreut, weil sie mich nicht erkannt hat. Sowas passiert sonst immer nur, wenn mich jemand erkennt. Irgendeine Spanierin oder so, und die kam, ich bin ihr auf der Crowd entgegengekommen, sie kam direkt zu mir und hat ihre Arme so um meinen Hals genommen und so hochgeguckt, direkt, und sich so an mir ein bisschen gerieben.
Oh.
Und also sie ist direkt zum Kuss hoch.
Ja.
Das war insane.
Das heißt quasi, wie und weit war eine
die war echt attraktiv, weiß nicht. 20 Zentimeter, ich kann es nicht einschätzen.
Ja, okay, 20 Zentimeter.
Und die war auch eigentlich echt attraktiv und dann habe ich wie immer, dann war ich in dem Moment so ein bisschen überfordert, wusste nicht, wie ich reagieren soll und habe so gesagt, ja, sorry, ich muss weiter, bin direkt weiter, ohne irgendwas zu sagen.
Halt. Was hast du gesagt?
Ich habe gesagt, sorry, I'm with my friends.
Oh nein, ich will dich nicht demütigen. Ich will dich nicht demütigen, wenn das dir peinlich ist.
Nee, ich habe einfach verschissen, also, die war echt attraktiv und, aber in dem Moment kann ich das dann einfach nicht.
Ja.
Und dann bin ich weiter und hab das Spiel geschaut. Hab dann danach so überlegt, hab gesagt, was hab ich da gemacht? Wie unclean. Ich hätte einfach ein bisschen tanzen können und sie kennenlernen, bla bla bla.
Ich würde 10.000 Euro zahlen dafür, um alle Situationen zu sehen, wo du richtig aggressiv angemacht wurdest und wie die dann ausgegangen
das
sind.
Das ist echt witzig.
Ich glaube, es ist halt auch witzig.
Man muss auch sagen, bist, ne? Auch wenn ich es manchmal belassen finde, es ist auch so, ich merke immer, es passiert echt selten, dass so eine Frau dann gekorbt wird und der Blick und die Reaktion ist immer so, es ist immer ein bisschen gleich. Es ist im ersten Moment so Empörung und ein bisschen Wut und dann bemerkt sie, dass sie nicht empört sein kann, weil sie, also es ist ja voll legit, dass ich Nein sage. Und dann ist es einfach so Verwirrung und so ein bisschen, bisschen Ratlosigkeit. Ja, noch ganz kurz, was ich sagen wollte. Wir haben uns eure Kritik zu Herzen genommen und haben das Setup geändert. Das ist witzig. Vor der letzten Folge habe ich gesagt, ich will wieder das alte Setup. Und dann ist der Top-Comment von der letzten Folge, die vermissen das alte Setup. Und ach, Jeremy hat blaue Haare.
Also stimmt. Ach, stimmt.
Das ist die erste Folge mit blauen Haaren. Sorry für den Themenwechsel, aber ich finde, es sieht bis jetzt am freshesten aus. Ich finde, das Blau ist so ein schönes Blau. Es sieht so kräftig aus.
Ja, ich finde es
deutlich besser als grün.
Digga, das ist halt krass. Also für mich, me personally, ist es die zweitschlechteste Farbe.
Nach dem Gelb?
Nach Gelb, ja.
Ja.
Also für mich ist Ranking, Neongrün ist auf 1.
Auf 1.
Digga, ich fand Neongrün.
Neongrün ist so halt verrückt, aber rein von so attraktiv finde ich das besser.
Digga, ich habe wirklich, so ich habe auch ein Video hochgeladen, wie ich so sage, so, wenn ich eine Superkraft hätte und so. Und dann, Digga, ich fand es übel geil. Das war random Aircall.
Wo war der Kontext?
Nein, der Kontext war nicht da, weil ich hab mich gefühlt wie so ein radioaktiver Superheld. Und dann habe ich dazu ein Video hochgeladen. Ja. So, und ich finde, also ich fand die endgeil. Und dann kommt Rot bei mir.
Nee, da finde ich Blau auch cooler.
Digga, ich fand Rot im Sommer aus dem Pool raus und dann so shiny rote Haare fand ich auch
geil. Ja, okay. Ja, checke.
Und dann kommt Pink.
Stimmt, das ist auch Pink.
Pink finde ich geil, weil Pink ist eine Farbe, die matcht einfach gut mit einem Braun. Dann kommt für mich Blau. Das matcht nicht so krass mit den mit Ding. Aber ich finde es zusammen mit der Cap, die ich anhatte, cool.
Ich finde halt,
so
du kannst Blau zu geilen Klamotten tragen. Da kannst du geile Fits draus machen.
Für Style gebe ich dir recht. Für Style ist es für mich das Beste. Für mich ist Grün... Die Textmarker-Farbe, die ich hatte, ist nicht matchbar. Aber so Blau finde ich für Outfits geil und dann als letztes kommt Blond. Das war so mein erstes. Da habe ich einfach nur gebleached, ohne eine Farbe reinzumachen.
Ja, das fand ich nicht gut. Das weiß ich noch. Manchmal sehe ich Bilder und das schreckt mich richtig.
Digga, komm mal.
Hey Junge, ich habe gerade 5 deine Haarfarben geglaced. Da darf ich doch zu allen ehrlich sein.
Nein.
Also ich war zu allen ehrlich. Naja. Nee, wenn ich manchmal so alte Fotos sehe, dann denkt man sich ja eh schon so, Alter, sahen wir da jung aus und so. Und dann sehe ich so ein Foto, wo du diese gelben Haare hast und denke so, damn.
Ich
erinnere mich da gar nicht mehr dran.
Ich muss jetzt wieder ein paar Monate chillen, sonst kriege ich Geheimratsecken. Digga, wenn meine...
Fallen die Haare aus, wenn du zu oft bleachst.
Ja, wenn meine Hairline noch 10, 15 Jahre so bleibt, Digga, wirklich das ist eine der Sachen, wofür ich am dankbarsten wäre. Ich finde meine Hairline so babamäßig.
Und sonst geht's in die Türkei, oder?
Natürlich. Also ich bin generell, Schönheitseingriffe bin ich wirklich so no-no.
Außer es geht um dich.
Nein, ich bin der Big No, was alle Schönheits-OPs angeht und so. Aber für mich ist halt Hairline, das ist auch nicht sowas wie, man spritzt sich Gift in die Stirn, damit man weniger Falten hat, sondern für mich ist Hairline einfach so, du machst halt eine Haartransplantation. Also andererseits, was ist das für eine Scheißargumentation, weil sonst bei Fett machst du auch nur eine Fetttransplantation.
Ja, ich würde es aber auch machen, wäre meine Hairline so weg oder würden meine Haare ausfallen. Das fände ich schon sehr belastend.
Ich finde es halt, was ich so gemein finde, das ist jetzt halt nicht so, es ist halt nicht ein Zustand, den ich gerade habe, den ich dann besser haben will, sondern es ist etwas, was mir weggenommen wird. Ich hatte so 30 Jahre lang eine gute Hairline und dann habe ich sie nicht mehr. Checkst du, was ich meine? Andererseits, ich Frauen haben ja auch keine Falten und dann entwickeln sie Falten und machen sie dann weg. Okay, ich überlege gerade, warum meine Argumentation funktioniert und die ihre nicht.
Vielleicht, weil es keine, hat es Risiken oder Nebenwirkungen?
Ich glaube,
wir kennen uns beide nicht so wirklich aus.
Bei Schönheits-OPs generell, liebt euch selbst, liebt euren Körper, so macht nichts an euch. Vielleicht bin ich auch in 10 Jahren an dem Punkt, dass ich sage, ey, Herrlein, scheiß auf dich.
Dann siehst du aus wie der aus Kindsköpfe.
Was? Aber ich finde halt, bei Schwarzen mit kurzen Haaren ist halt Herrlein so viel wichtiger als bei so anderen. Was ich aber auch belastend fand, wir waren mit einem Kollegen und der Kollege ist auf einmal mit dem Kopf nach unten gelaufen, ne? Also so nach unten, er schaut den Boden an.
Den Haaren.
Er schaut den Boden an, während dem Laufen, für so 5 Minuten. Ich so, ey, alles gut? Das sieht da voll traurig aus. Er so, ja, wenn ich jetzt nach oben schaue, dann bläst mir der Wind die Haare nach hinten. Und dann ist meine Hairline revealed.
Alter, das muss so belastend sein. Ich check das manchmal, dass dieses Wind ist bei Typen voll das Thema, da achten voll viele drauf.
Ja.
Wasser und Wind ist der Endgegner, das fände ich so schlimm.
Ja, das fände ich auch mies anstrengend.
Alter, danke Mama, Papa.
Hat doch mal einen Kollegen Poolparty gemacht und er hat wirklich lange ist er nicht ins Wasser gegangen, weil er literally quasi nicht seine Hairline revealed hatte. Er hatte eine Cap an und wollte nicht seine Hairline revealed.
An dem Punkt würde ich wirklich Türkei oder einfach Haare abschneiden.
Genau, ich auch.
apropos perfekte Looks. Ich war letztens in einem Hotel und ich muss sagen, ich habe eine sehr genaue Vorstellung davon, wie ein Toilettenbadgang aussieht. Das fängt an mit wie komme ich rein? Muss ich die Tür berühren? Hm. Geht rüber zu, gehe ich aus Pissoir oder in die Kabine? Mhm. Über, ist der Deckel schon oben oder unten? Und dann, dann kommt erst das Wichtigste, Hände waschen. Mhm. Geht das automatisch an? Muss ich einen Knopf drücken, damit das Wasser kommt? Der Seifenspender, kommt da das Wasser automatisch raus? Muss ich auf einen Knopf drücken oder ist es eine Handseife? Mhm. Und dann auch riesen Psychologie für mich, Hände trocken machen. Da habe ich auch sehr viele Präferenzen. Mhm. Und ich gebe dir jetzt mal meinen perfekten Gang, wie ich es gut finde, okay? Ich komme rein und das ist so eine Tür, die also die man so eintreten kann mit dem Fuß quasi. Ich gehe schon mit dem Fuß so rein und dann pendelt die so durch.
L-Opinion.
Nee, ich will die nicht berühren. Ich will auf gar keinen Fall mit meiner Hand die Tür berühren müssen, um sie zu öffnen. Und eine elektrische Tür bei einer Toilette gibt's nicht. Das finde ich nicht so gut. Also am besten kann ich mit meinem Fuß schon so ein bisschen die öffnen. Dann gehe ich rein und ich sag mal, ich muss Pipi. Nee, ich sag mal, ich muss Pipi, aber gehe auf in die Kabine. Mhm. Dann gehe ich in die Kabine. Die Tür wird nach außen geöffnet quasi, dass sie nicht in die Kabine reingeht, weil sonst muss man da so umständlich reingehen, wenn man die Tür wieder zumacht, so okay, nah an die Toilette ran. Und dann finde ich es besser, wenn der Toilettendeckel schon geöffnet ist. Ich hasse das, wenn ich in eine Kabine komme und so ist es so, der Deckel ist unten. Da muss ich mir erstmal Klopapier abmachen, muss das so in meine Hand nehmen, muss den Deckel öffnen, weil ich kann ja nicht ohne anfassen. Dann pinkle ich ganz normal, keine elektrische Toilette, kein gar nichts. Hab dann so eine automatische Spülung, damit ich das nicht anfassen muss. Gell? Und dann, wenn ich rausgehe, wenn ich schon alles verrichtet habe, muss ich nur noch die Tür wieder aufdrücken, weil sie geht ja nach außen auf. Mhm. Und jetzt geht's los. Wasser. Wenn ich mir die Hände wasche, mag ich es am meisten, wenn es automatisch kommt. Mhm. Also ich halte meine Hand runter und es geht an. Okay. Aber ich mag nicht diese Dinger, wo der Föhn auch eingebaut ist in das, wo das Wasser rauskommt, weil dann geht manchmal der Föhn an, das macht Dyson, das ist blöd. Dann wasche ich mir die Hände und das Wasser bleibt immer an. Ein guter Strahl, während ich die Hand runter habe und hört nicht alle 3 Sekunden auf. Mhm. Ich mag das auch nicht so, wenn ich draufdrücken muss und am wenigsten mag ich, wenn ich das Ventil drehen muss, damit es aufgeht. Ich rede nur von der öffentlichen Toilette. Mhm. Und dann Seife, bin ich beim klassischen Seifenspender. Ich finde Handseife fatal auf öffentlichen Toiletten. Mhm. Ganz schlimm. Und diese automatischen, da kommt immer viel zu wenig raus. Ich halte da meine Hand dann 5-mal runter, bis ich genug Seife habe. Beim Spender kann ich einfach drücken, dann wasche ich mir die Hände und dann sind sie gewaschen und dann ist da kein Föhn, weil ein Föhn ist ultra nervig und meine Hände werden nicht trocken. Aber es ist auch nicht einfach nur ein Stapel Papier auf dem Ding, der dann übel nass wird, wo ich mir viel zu viele nehme, sondern einfach so ein schöner, ich kann mir ein Papier nach dem anderen rausnehmen. Trockne nicht mehr die Hände und gehe raus.
Du hast reichlich Fehler gemacht.
Fehler?
Ja, ja.
Oh nein.
Du hast wirklich reichlich Fehler gemacht. Also, es war jetzt okay, was du da skizziert hast. Also alle Frauen, ne, so gerade, ich würde sagen, bei Männern, obwohl, nee, bei Frauen ist auch eine Wissenschaft, ist bei allen eine Wissenschaft.
Safe. Ja, okay. Also zum Beispiel, welcher Mensch mag ernsthaften Föhn lieber als Papier?
So.
Es gibt diese Menschen, das ist doch besorgniserregend.
Jetzt fangen wir mal an, also erstmal mit der Tür, die du auftreten musst. Wie weird.
Nein,
also,
nicht treten. Ich mache so meinen Fuß ein bisschen ran und dann gebe ich ihm einen kleinen Hüpfer und dann wird die Tür geöffnet. Dann halte ich sie vielleicht noch mit dem Ellenbogen auf, wenn sie zurückkommt.
Das Beste sind Orte, wo du keine Tür hast. Du läufst einmal rechts um die Wand rum, einmal links um die Wand rum und bist dann in der Toilette drin.
Oh.
So, ja, siehst du?
Oh, nein. So. Ich habe lückenhaft gearbeitet.
Ja, ganz genau. Dann gehst du natürlich nicht in die Kabine, sondern ans Pissoir. Also, das, den Take
habe ich wollte Zeit für die Frauen, die haben ja kein Pissoir. Am Pissoir gehe ich hin, deswegen.
Okay, also.
Wir haben ja viele Frauen hier, die zuhören, da okay, wollte ich ein bisschen Solidarität zeigen.
Okay. Ja, gut, dann sagen wir mal Pissoir oder eine Toilette. Und da muss aber nicht nur der Deckel offen sein, sondern auch der Deckel. Also da gibt es ja 2 Stufen.
Ich bin halt so zielsicher, für mich macht das keinen Unterschied.
Nee, den macht man auf jeden Fall hoch. Das ist nicht sozial, wenn du das nicht machst. Ja. Okay, also beides hoch.
Also ich weiß nicht, weil ich normalerweise immer aus Pissoir gehe, deswegen.
Okay. ist beides oben, so.
Ja.
Automatische Spülung, ist klar.
Ja.
Okay.
Obwohl ich das selten erlebe bei Kabinen, oder? Gibt es da überhaupt automatische Spülung?
Nee, das stimmt, das gibt's nicht.
Ja, deswegen.
Ja. Okay, dann bist du draußen, okay, alles fein.
Warte, aber wenn es eine Spülung gibt, eine, wo man an so einem Seil zieht.
Nee, Bro, also das ist alles gottlos, sag ich. Ich will dich alles nicht anfassen.
Aber irgendwas musst du ja quasi anfassen. Ja, und dann ziehe ich lieber an so einem Seil, als ich finde diesen Knopf drücken, das finde ich auch schon. Ugh.
Doch, es. Ah, nee, bei DB ist es auch so ein Knopf. Auf jeden Fall.
Oh, da ist ganz schlimm.
Also auf jeden Fall in diesem Raum, du hast auch ein paar Details vergessen. In dem Raum sind natürlich Räucherstäbchen, die so ein bisschen am Kugeln sind. Natürlich, Bro.
Ah.
Nein, 100%.
Ich will ja am Ende des Tages nur pissen gehen und nicht in der Wellness Oase.
Nein, Digga. Pissen, wenn du betrunken bist, ist Pissen der Rückzugsort, Bro.
Wenn du, ja, wenn ich betrunken bin, du bist das erst recht.
Digga, wenn du bei einem Date bist, willst du da kurz durchatmen. Bro, da sind Räucherstäbchen ganz einfach.
Ja, also es wird mich auf jeden Fall nicht stören, ja.
Und dann kommst du zurück zum Waschbecken. So, da hast du auch einen Fehler gemacht. Achso, ja, natürlich. Das Beste, die Top 1, ist gut gestapelte Handtücher.
Nein. Ah.
100%. Bro, mit einem Loch in dem Tisch nebendran, wo du das Handtuch reinwerfen kannst und das ist komplett sauber, die ganze Fläche.
In einer perfekten Welt, wo das auch immer aufgefüllt ist.
Ja.
Check ich. Aber man muss ja auch noch ein bisschen in der Realität bleiben. Und in der Realität ist es oft so, dass diese Handtücher dann kreuz und quer verteilt sind oder einfach leer. Und dann ist ultra scheiße.
Ja, aber das ist halt
quasi die Hotels machen da so 6 Handtücher drauf und denken, das reichen.
Also ich war vielleicht in 15 Orten, wo es so Handtücher gab. Und in 5 war es Arsch, in 5 war es okay und in 5 war es...
Boah, das ist aber eine sehr schlechte Quote.
In 5 war es Premium. Ich weiß, wir reden ja aber auch hier nicht über... Wir reden ja hier gerade über Michael Jordan und nicht über Jeremy. So.
Was? Okay, ja. Nee, du hast recht. Ich finde Handtücher am besten.
So.
So eingerollt, gell?
Genau, eingerollte Handtücher. Und die müssen auch selbst nochmal ein bisschen parfümiert sein. Also quasi, die müssen selbst nochmal gut riechen. Du hast einen großen Spiegel. Das ist nämlich auch wichtig. Du willst dich nochmal checken, bevor du rausgehst. Du warst
also, das ist für mich Grundvoraussetzung. Das ist so wie der Boden.
Nö, es gibt auch kleine Spiegel. Es gibt auch kleine, runde Spiegel.
Okay, ja.
Und ich will einen gigantischen Spiegel, der auch so weit nach unten geht, dass wenn ich nach hinten Schritt mache, man bis zu meinen Knien sehen kann. Weil da kann ich mein Outfit nochmal richten.
Ja, aber das dachte ich, ist auf der gegenüberliegenden Seite, wenn du rausläufst, nochmal ein großer.
Na, okay, nicht schlecht. Und dann disagree ich auch mit dir, mit dem... Ich finde es am besten, wenn du einfach Sensoren hast, die aber gut funktionieren für alles. Da machst du
Seife?
Seife.
Nee.
Seife-Sensor. Wassersensor. Der Wassersensor muss aber neben dem Wasserhahn sein und nicht unterm Wasserhahn. Dies unter dem Wasserhahn ist anstrengend. Nicht, dass man noch irgendwas da berührt.
Aber ich muss dich unterbrechen bei der Seife. Weil es gibt Sachen, das ist automatisch geil. Und dann gibt es Dinge, da willst du dir selber entscheiden, was für eine Portion du nimmst. So wie Zahnpasta. Manche nehmen übel viel Zahnpasta, manche übel klein. Ich nehme zum Beispiel gerne 3 Bums Seife. Ich mache so bam, 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 ich nehme immer zu viel. Und wenn es automatisch ist, dann kann es gar nicht perfekt eingestellt sein, weil es gibt ja verschiedene Vorlieben. Deswegen. Und dann bin ich danach quasi, klar, ich muss diesen Deckel einmal berühren, aber danach, meine Hand ist ja schon nass und ich habe die Seife danach in der Hand und ich wasche sie mir dann. Also weil dieses Automatische, da kommt so ein Furz Schaum immer raus.
Also für mich ist das alt. Also ich habe jetzt literally gerade die DB-Toilette im Kopf. Sogar da ist es richtig portioniert.
Boah, nee, krass. DB-Toilette ist für mich ein Beispiel, wie ich es gar nicht mag. Da fängt es schon mit der Spülung an. Da habe ich immer Angst, dass mir das ins Gesicht spritzt.
Okay, das ist alles legit, aber der Seifenspender funktioniert in der DB.
Der funktioniert, aber es ist mir zu wenig.
Okay.
Ich mache da runter und ich denke so, was ist denn das für ein kleines Püpschen?
Also für mich ist auf jeden Fall alles Sensor, aber gut funktionierender Sensor.
Mhm.
Und dann hast du auch ein Detail vergessen, nämlich Desinfektionsmittelsensor hat zum Beispiel die Deutsche Bahn auch. Also da sind die schon Vorreiter, was so...
Das habe ich ja nie gecheckt. Hände desinfizieren, nachdem ich sie mir gewaschen habe, das finde ich doing too much. Dann habe ich dieses schöne Gefühl von Hände sind gewaschen und duften und dann werden sie so klebrig und desinfektionös.
Ich hab mal gehört, dass Leute...
Oh nein.
Ich habe mal gehört, dass Leute sich vor dem Pinkeln die Hände waschen mit Seife und danach nur noch Desinfektionsmittel.
Und warum nicht danach einfach auch waschen?
Weil das ist nicht gut für die Hand, wenn du zweimal mit viel Seife wäschst.
Vor dem Pissen pinkeln, vor dem Pissen waschen macht an sich also, schon Sinn. Also ich bin viel zu faul, ich würde es nicht machen.
Also das ist ja wirklich nur ein Grenzfall, dass es quasi Desinfektionsmittel und Seife gibt. Aber... Also ich wasche sie mir natürlich davor und danach, aber ich wasche sie mir davor immer. Also mir ist es wichtiger, nicht mit...
Du wäschst dir deine Hände immer, bevor du pissen gehst? Das werde ich auf die Probe stellen.
Zu Hause nicht. Zu Hause nicht.
Hier jetzt, wenn wir da gleich hier pinkeln beim Podcast Center, wäschst du dir no way.
Es kommt darauf an, wie eklig die Sachen sind, die ich davor angefasst habe. Zum Beispiel, also auf dem Festival, das ist jetzt ein Extrembeispiel, von dem ich gerade komme. Ich wasche mir immer, immer, immer zuerst die Hände, bevor ich meinen Lörres anfasse.
Festival, das finde ich aber nicht die Norm.
Das ist ein Extrembeispiel. Es gibt halt Grenzfälle. Ich würde sagen, die unteren 50% wasche ich mir die Hände, bevor ich pinkeln gehe.
Okay, jetzt sage ich noch einen Hot Take. Ich rede jetzt nur von mir. Das ist eine Sache, die habe ich nie verstanden. Ich mache es natürlich, aber rein theoretisch finde ich, wenn man sich die Hände vorm Pinkeln wäscht und dann pinkelt man im Pissoir. Ich verstehe nicht genau, also ich finde es nicht so wichtig, sich danach unbedingt die Hände zu waschen. Ich mache es immer, aber mein Penis ist für mich wie mein Finger. Das ist ja kein, da ist kein, da, das riecht ja nicht anders als ein Finger oder bei mir auf jeden Fall, wenn ich geduscht habe morgens. Dann ist es, dann müsste ich mir auch die Hände waschen, nachdem ich meinen Arm angefasst habe, weil mein Penis, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, da ist so ein Organ, das geht rein, keine Ahnung, kann ich nicht versprechen. Mein Penis wird auch nicht feucht oder so. Das ist einfach wie ein Ellenbogen vom Ding her. Und deswegen, warum quasi muss ich meine Hände, wenn ich geduscht habe natürlich am Morgen, warum muss ich meine Hände waschen, nachdem ich meinen Penis angefasst habe? Ich fasse den ja auch einfach nur so an. Aber nicht, nachdem ich hier meinen Ellenbogen angefasst habe, der den ganzen Tag an irgendwelchen Wänden streift und so.
Ich meine, man hat ja deutlich mehr das Gefühl
aber von Ekel. Aber kann sein, dass es ein schlechter Take
ist. Man hat ja deutlich mehr das Gefühl von Ekel. Und deswegen bin ich mir sicher, bin ich mir sicher, dass es quasi einen Grund hat.
Ich habe halt nur die Ekel zum Beispiel vor dir, weil ich mir nicht sicher bin, ob du geduscht hast heute Morgen und eine frische Unterhose anhast. Aber wenn ich für mich selber weiß, okay, ich dusche jeden Morgen, habe immer eine frische Unterhose. Nein, ich habe nicht von dir gesprochen, du warst nur das Beispiel.
Warum? Warum
ist das nicht geduscht? Ich habe ihn heute Morgen aus dem Bett gezerrt.
Ich habe gestern Abend ausführlich geduscht.
Gestern Abend finde ich schon wieder, das passt nicht.
Das ist weniger her als das, was du gerade redest. Hä, nimm jetzt meine Hand.
Wie, das ist weniger her? Ich habe von heute Morgen geredet.
Ich habe meinen Ellbogen genauso lange nicht gewaschen. Fasst du meinen Ellbogen an?
Ja, guck, das ist ja meine Logik.
Aber fasst du meinen Pimmel an?
Nee, aber das ist ja das, was ich meine, woran das liegt. Weil ich finde, aber gestern Abend, du hast einfach mein Beispiel nicht übernommen. Ich habe ja gesagt, morgens. Wenn man morgens, ich weiß jetzt halt nicht, ich vertraue dir einfach
aber
nicht.
Aber morgens nach einem 14-Stunden-Tag ist doch viel schlimmer, als ich habe einfach eine Nacht in meinem Bett geschlafen.
Hä, morgens ist ein bisschen später als abends. Also es ist einfach weniger Zeit vergangen.
Nee, aber ich meine, wenn du, ich habe jetzt...
Ich dusche abends und morgens.
Wenn du mir um 18 Uhr, machen wir dein Beispiel, und ich habe um 9 Uhr morgens geduscht, dann ist da ja mehr Zeit vergangen, als ich habe gestern Nacht geduscht und jetzt gerade ist morgens. Also die Zeit spielt ja für dich keine Rolle. Es geht jetzt darum, dass ich geschlafen habe dazwischen drinne. Oder wie?
Einfach frisch, keine Ahnung, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Einfach abends, wenn man abends duscht und morgens duscht. So normal. Du bist im Gym, duscht dann abends danach und dann wachst du morgens auf und duscht nochmal, um in den Tag zu starten.
Ich sage halt, Sexualkrankheiten und Hautkrankheiten und so sind halt beim deutlich intensiver ausgeprägt als beim Ellbogen.
Würde ich dir jetzt auch nicht gerne in die Hand geben, weil ich das schon checke. Ich checke, dass man sich die Hand wäscht, weil es ist was anderes. Aber ich quasi rein theoretisch finde ich, ist es nicht unbedingt was anderes. Klar, der Kopf spielt da mit und ich würde dir jetzt auch nicht gerne die Hand geben, nachdem du deinen Schwanz angefasst hast, auch wenn du geduscht hast. Mhm. Aber an sich finde ich, macht es nicht so einen großen Unterschied.
Also habe ich dich nicht gerade voll widerlegt?
Ich sag gerade, es ist irrational, was ich sage. Aber rein theoretisch ist für mich ein Penis nicht unbedingt anders als ein Finger. Nur, dass ein Finger viel mehr berührt im Verlauf des Tages. Mein Penis ist behütet in meiner frischen Unterhose. Auf jeden Fall habe ich auch noch ein anderes Thema mitgebracht. Und da können wir gleich eine Überleitung machen von Toiletten. Weil ich finde, ich merke oft, dass es Dinge gibt, wo Leute viel zu viel Geld für ausgeben, wo ich es gar nicht checke. Und das gehen wir jetzt mal durch. Ich fange an mit Besteck. Wenn ich in Ikea gehe und ich suche da die Sets durch, ich finde, die sehen tipptopp aus, die sind super günstig. Und dann gibt es Leute, die geben tausende Euro für ihr Besteck aus. Ich sage, mit Besteck meine ich nur Messergabel, Löffel. Ich meine damit nicht Tassen oder Teller, weil Tassen oder Teller, da checke ich. Die können bunt sein, die können schick sein. Da gibt's Marken, die gefallen mir auch gut. Aber rein Messergabel, Löffel, dafür tausende Euro auszugeben, finde ich crazy.
Ja, ich check, wo du herkommst. Für mich ist so, ich bin halt noch nicht in dem Alter, wo ich bereit bin, dafür Geld auszugeben, weil ich auch einfach weiß, wie fahrlässig damit umgegangen wird, auch in der WG.
Aber checkst du nicht, dass es einfach keinen Unterschied macht bei Besteck?
Für mich ist es halt so, für mich, ich komme irgendwann in ein Alter, und da rede ich jetzt wirklich von in 3, 4, 5 Jahren, du kaufst dir Sachen, die Jahrzehnte halten oder vielleicht dein Leben lang. Und diese Sachen, da ist es für mich völlig egal, da will ich sogar ein bisschen Geld in die Hand nehmen.
Ich weiß, es geht aber gerade nur um das Beispiel Gabel, Messer, Löffel.
Ja, und für mich
weil ich sage zum Beispiel, wenn ich bei meiner Oma das Silberbesteck und so durchgehe, das sieht eher schlechter aus. Das sieht dann so ein bisschen rostig oder sowas aus und nicht so nice. Und mein Ikea-Besteck, was ich vor 5 Jahren gekauft habe, das sieht top aus. Das ist eine gute Form. Irgendwie kann ich nicht glauben, dass man so... Ich glaube, würde man denen auch das vor die Augen halten und die würden nicht wissen, was ist. So, das würden die nicht so merken. Auch wenn ich in schicken... Ich war in echt vielen schicken Restaurants und da lege ich auch Wert drauf. Hab noch nie auf das Besteck geachtet und gedacht, oh, das ist aber besonders edel, da isst sich's besonders gut drauf. Es gibt Besteck, was ich besonders schlecht finde. Aber das liegt an der Form und nicht am Preis.
Ich meine, generell stimme ich dir dazu. Ich glaube, Menschen lieben es einfach so ein bisschen von ihrem... so alles, sich so ein schönes Leben einzukaufen, auch wenn es am Ende des Tages gar nicht geht. Man hält sich an sowas fest wie einem Silberbesteck anstatt einem Ikea-Besteck, aber am Ende des Tages spielt es keine große Rolle. Was dann halt Bock macht, ist, dass du richtest deine Wohnung ein und du hast so Full Budget, um einfach alles zu kaufen. Das bockt halt. Und dann kaufst du dir halt auch mal ein teureres Besteck, weil es halt einfach gut zu dem Style passt, den du dir überlegt hast.
Aber nee, da gehe ich nicht mit. Generell ja, ich finde es dann zum Beispiel für Möbel Geld auszugeben, check ich alles. Und die Möbel müssen lange halten und Designermöbel halten generell länger oder passen besser in die Wohnung. Aber zum Beispiel Besteck, da geht es einfach in meinen Augen nur um die Form. Mhm. Und die Form hat nichts mit dem Preis zu tun. Also die Gabel, man hat Präferenzen bei, wie ist die Form. Mhm, aber wie kann man, also ob das Silber ist oder das andere, das ist, das check ich einfach nicht.
Ja. Ja, okay, keiner sagt, dass du dir pures Silber da kaufen sollst.
Also ich kenne viele, also zum Beispiel einer aus unserem Team, Timur, der wollte nicht das IKEA-Besteck, sondern hat, der ist 18 gerade, der hat jetzt nicht 1 Million Euro und der hat sich das, der wollte unbedingt in extra laden, um sich ultra teures Besteck zu kaufen, weil ihm das so wichtig ist. Und ich kann es einfach nicht checken. Dafür zum Beispiel für Stühle Geld auszugeben, check ich.
Weißt du, wo ich übel picky geworden bin?
Oh.
Bei jeglicher Form von Löffel und Schabern für die Pfanne und Töpfe. Also quasi, ich finde Holzsachen so viel geiler. Ich finde Küchenutensilien, Holz so viel krasser. Fuck, sind wir erwachsen, Digga. Ist das ein Podcast-Thema von uns, Bro?
Hey,
Titten, ja, Arschpenis, Digga. Oh mein Gott.
Nein, ich finde, das ist ein Go-To-Thema.
Ah, okay.
Ich finde auch so, wie du sagst, Schaber aus Holz viel besser.
Okay. Naja, also gutes...
Und Riesenschüsseln finde ich auch geil. Also richtig große Schüsseln und eine schöne Pfanne und ein schöner Topf.
Eine gute Tupperdose, hä?
Oh ja, eine gute Tupperdose aus Glas. Oh.
Digga, aber du weißt doch, wie man den Hannes catchen
kann. Am liebsten würde ich so eine Schublade bei mir zu Hause öffnen und da sind so perfekt aufgereiht in so 10 unterschiedlichen Größen, jeweils 10 Tupperdosen aus Glas.
Checke.
Oh. Es gibt aber auch Sachen, da bin ich bereit, so viel Geld auszugeben, wie es kostet, zum Beispiel ein Flugticket.
Ah, okay.
Weil wenn ein Flugticket 2000 Euro kostet, aber ich muss halt unbedingt nach Australien, es gibt keine anderen, dann sage ich, okay, das ist halt der Preis. Dann gibt es Sachen, zum Beispiel auch Flugtickets, da ist es mir egal, wie viel es kostet. Wenn ein Flugticket 10 Euro kostet, juckt es mich nicht. Mhm. Aber es gibt Sachen, die können zu günstig sein. Manchmal zum Beispiel so Essen oder so, dann denke ich mir, Alter, okay, wenn das jetzt wirklich 2 Euro kostet, dann kann es, wenn das Fleisch 3 Euro kostet, dann kann es nicht so gut sein.
Ich glaube, das ist ein großes Problem, was viele junge Business Owner haben, dass sie ihre Sachen immer zu günstig anbieten, weil sie gar nicht checken, dass es einfach quasi, es würde sich besser verkaufen, wäre es teurer. Ich sehe es zum Beispiel bei Parfüm übel so, wenn jetzt ein Influencer ein Parfüm rausbringt, das kostet 15 Euro, dann hat man gleich das Gefühl, was für ein Arschloch.
Genau, es gibt diese Sachen auch bei Dienstleistungen, wenn du eine Dienstleistung anbietest und die ist so zu günstig, auch wenn du eigentlich gut bist, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, weiß nicht, ob das so gut sein kann.
Ja.
Aber dann gibt es auch Sachen, da ist es nicht so, zum Beispiel Flugzeugpreise.
Und das Krasse ist, ich als Käufer, das würde man nie zugeben, weil das ja eigentlich voll der logische Bruch ist, aber du bist auch zufriedener, wenn du mehr Geld dafür ausgibst. Es gibt so ein paar Sachen, du hast ja auch schon teure Sachen gekauft, also sehr teure Sachen, wie zum Beispiel eine Vespa. Ist ja übel teuer im Verhältnis zu dem, wie du sonst solche Dinge einkaufst. Du findest es halt, du weißt halt, eine Vespa kostet halt so viel und deswegen findest du es gut dafür, so viel Geld auszugeben.
Ja, Vespa finde ich kein gutes Beispiel, aber zum Beispiel Klamotten oder sowas.
Okay.
Wenn ich mir einen Pulli kaufe und der Pulli kostet 150 Euro, dann fühle ich mich darin viel wohler und denke mir so, oh, das ist aber ein guter, hochwertiger Pulli.
Ja,
wenn derselbe Pulli 40 Euro kostet, dann irgendwie nicht.
Ja, genau.
Also, und ich glaube, es liegt nicht immer dran, dass der Pulli wirklich besser ist.
Nee, ist gegangen.
Meistens ist ein 100-Euro-Pulli wahrscheinlich schon einen Ticken besser von der Qualität als ein 40-Euro-Pulli, aber nicht so viel besser.
Ja.
Oder... Aber Besteck nicht! Wenn ich aus der Gabel von Ikea esse, dann fühlt sich das gleich an.
Okay,
aber sag du mir doch mal ein paar Sachen, wo du ungerechtfertigt gerne viel ausgibst und wo es dir zu günstig ist. Oder sowas wie bei mir Besteck. Hast du irgendwas, wo du nicht checkst, wie andere Leute dafür Geld ausgeben?
Also, es ist halt ein ultra popular Beispiel und es ist halt so krass verbreitet, dass das einfach alle akzeptiert haben. Aber Uhren haben im Kern alle exakt die gleichen Funktionen.
Ja.
Exakt die gleichen. Und die laufen alle ziemlich sicher ein paar Jahre. Und du musst alle irgendwann mal kurz hier so reparieren und alle sind robust und so. Also unterm Strich machen Uhren alle das Gleiche, schaffen alle das Gleiche, aber sind trotzdem im Preisunterschied. Du kriegst wirklich von 30 Euro bis hin zu 3 Millionen Euro alles. Und natürlich ist eine Richard Mille dann per Hand gefertigt und so. Aber sind wir mal ehrlich, das sind nur Gründe, um zu rechtfertigen, warum die jetzt teurer ist.
Ich weiß nicht. Uhren sind so die eine Luxussache, wo ich schon sage, ich check das. Ich würde mir jetzt keine kaufen, aber du trägst sie halt immer an dir. Es ist immer Teil von dir und du hast es immer so an deiner Hand. deswegen quasi, wie viele Sachen hast du, die du immer so anhörst? Eine Kette vielleicht noch?
Mehr Geld ausgeben ist überhaupt nicht das, was ich meine. Weil ich habe ja von dem psychologischen Effekt geredet, du trägst eine 200.000 Euro Uhr, dann fühlst du dich geil, weil du hast eine 200.000 Euro Uhr am Arm. Aber so, es geht ja nicht um die Funktion. Die ist ja nicht wirklich besser als eine andere Uhr.
Nee, wie beim T-Shirt. Dir geht es ja beim T-Shirt auch nicht unbedingt um die Funktion. Ist ja auch nicht besser als ein anderes. Es sieht halt besser aus, als das Style und Fashion.
Nee, aber
und
wie das ist, was ich meine. Also quasi eine Uhr, die krass produziert ist für 10.000 Euro, versus eine, die für die 200.000 Euro kostet.
Ja, diese alles über 20.000 finde ich auch
genau,
krass.
Das ist ja also, eigentlich wieder genau dieses so ja. Luxus quasi, wo du dann weißt, ah okay, Luxus heißt, du zahlst den Namen mit. Und ich finde das halt bei Uhren ganz extrem, auch sehr akzeptiert.
Also das ist halt ein bisschen geil, dass es so Modelle gibt, die man dann so verfolgen kann und dann kannst du sehen, okay, es gibt die und dann könnte ich mir die mal kaufen, die würde dazu passen und die würde zu der Person passen. Ich glaube, so Uhren für Männer ist so ein bisschen wie Handtaschen für Frauen. Mhm. Und vielleicht, ich meine, bei Frauencheck ist nicht so mit den Handtaschen, das macht keinen Sinn eigentlich, weil ich es bei Uhren checke. Mhm. Aber man kann sich halt so rumstöbern und es gibt so die Marken und die Modelle und so. Mhm. Aber ja, es ist also am Ende des Tages trotzdem ultra, ultra overpriced natürlich.
Heiki, ich meine, du kaufst sie halt, und die meisten kaufen mit Uhren einfach Statussymbole. Also das brauchen wir ja gar nicht um den heißen Mal rumreden. Du kaufst dir eine Rolex, weil du eine Rolex anhast. Du kaufst dir eine Richard Mille, weil du eine Richard Mille am Arm hast.
Viele, ja.
Left wrist on froze, right wrist on froze, bro. Ja,
aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Uhrengeist, die finden Uhren einfach richtig geil.
Ja,
aussehen, wie sie an sich haben. Und die geilen Uhren, die man so kennt, die sind dann halt die teuren natürlich. Aber die meisten, die sich eine Rolex holen, das ist auf jeden Fall Statussymbol.
Aber ich finde, es gibt immer, kennst du diese Memes, so Eisberg, wo du quasi so, du hast so die Spitze, das sind so ganz wenige Marken, die nicht bekannt sind. Andersrum, du hast ganz oben ganz viele Marken, die alle kennen und dann der Eisberg geht nach unten durch bis hin zu Marken, die keiner kennt, die aber wirklich gut sind. Und das ist das, was ich nämlich glaube. Ich glaube, es gibt Marken, wo jeder dran denkt, ah, die sind ja krass, Rolex, Richard Mille, das sind die ganzen Uhrenmarken, die jeder kennt. Aber die echten Uhrenkenner, die haben dann sowas wie Gianucci Barbala. So, und das ist dann eine Uhr, die wirklich krass ist, auch teuer, aber halt berechtigter teuer. Checkst du? Ja. Das ist ja mit allem irgendwie so. Du hast es bei Klamotten, du hast es bei Uhren und so. Es gibt immer so diese Spitze des Eisbergs, die alle krass finden und dann gibt es aber wirklich krasse Marken.
Ja, ich kenne mich bei Uhren leider einfach gar nicht aus. Aber ich habe auch schon ab und zu höre ich auch immer mal wieder so eine eine Marke, die ich überhaupt nicht kenne, die aber auch so teuer ist. Mhm. Okay.
Weißt du, was ich spannend finde? Ich bin mal gespannt, wie viele Luxusmarken wir so kommen und gehen sehen werden. Im Sinne von, ich habe mich immer gefragt, mein Leben lang, wie schafft es, ein Louis Vuitton und die Leute dahin zu bringen, dass du dir ein weißes T-Shirt mit einem kleinen Print drauf kaufst für 400 Euro. Das ist ja ein psychologischer Effekt, der ist für mich unglaublich krass. Also das ist quasi die Königsdisziplin von Brandbuilding.
Ja.
Dass du es etwas schaffst, jemandem, literally, ich gehe jetzt mal so weit, arschleckend Produkt zu verkaufen für 400 Euro. Und die Person weiß auch noch, was sie da kauft.
Ich glaube, es geht halt viel um das, was du damit verbindest. Zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende Wimbledon geschaut. Mhm. Wimbledon hat klasse, also Wimbledon ist ein Grand Slam, ist das größte Top 4 größten Tennisturniere der Welt, vielleicht Top 1. Es ist in London, da ist die Royal Family, das ist einfach purer so Luxus und Stil, die haben genaue Regeln, jeder muss immer in Weiß kommen, es ist alles, es hat alles seine genauen Regeln und da ist halt Rolex so Sponsor.
Ja.
Und dann verbindest du halt Rolex einfach mit diesem klassischen, edlen, sauberen, cleanen Ding. Ja. Und so, Louis hat das wahrscheinlich nicht anders gemacht. Ich glaube, Louis Vuitton ist auch im Tennis drin. Und dann verbindest du es halt damit.
Das stimmt.
Und dann siehst du jemanden, der das anhat und denkst an Wimbledon. Und Wimbledon findest du gut.
Aber genau das meine ich, weil du brauchst jahrzehntelanges, krasses Brandbuilding, um eine Firma dahin zu bekommen, dass du ein weißes T-Shirt mit einem kleinen Print anschaust und dann denkst du dir, fuck, das ist nicht nur 400 Euro wert, das ist 600 Euro wert. Für mich.
Aber es hat ja dann theoretisch auch viel dazugehört, das dazu zu bringen.
Das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, und das ist das, was ich meine, es muss so schwierig sein, eine Luxusmarke großzuziehen, weil du quasi, es gibt jetzt ja Marken, die nennen sich...
eine nachhaltige Luxusmarke.
Genau. Es gibt ja Marken, die nennen sich Colucci, Fanacci, Balacci, Bonacci. So, Digga, googelt mal jeden einzelnen, ich sag, da kommt bei jedem eine Firma raus. So, die nennen sich ja jetzt alle so italienische Namen, französische Namen, aber Digga, keiner von denen wird's schaffen. So, es ist so, es gibt so ein, zwei Marken, die es so geschafft haben, diesen Durchbruch, so Off-White, Supreme.
Digga, Supreme.
Ja, Supreme war zum Beispiel, ist ja nicht super alt, glaube ich.
Ja, aber die sind auch schon wieder
Wir sind auch schon wieder ein bisschen weg vom Fenster, aber trotzdem werden sie sich auch mal wiederkommen.
Also ja, ich bin da mal so zwiegespalten, weil andererseits denke ich mir, Alter, als ob ich 600 Euro für einen Kack ausgebe, der nichts wert ist in der Produktion. Und dann denke ich mir aber auch, okay, wenn diese Marke aber es schafft, mir das Gefühl zu geben, dass ich mich richtig cool finde, wenn ich das trage. Mhm. Sagen wir mal jetzt eine Uhr oder eine Ahnung. Quasi ist es an sich dasselbe, aber sie hat es irgendwie geschafft. Wie ist mir egal, dass ich mich richtig gut fühle, wenn ich das trage und besser als mit was anderem. Irgendwo rechtfertigt es ja dann auch einen Preis. Vielleicht nicht so einen utopisch hohen Preis, aber es geht ja quasi, ich kaufe ja eine Sache nicht unbedingt, weil sie gut aussieht, sondern weil ich mich darin gut fühlen will.
Es ist, also, es ist ein psychologischer Effekt von Menschen wollen immer mehr haben als andere und das kannst du auf jeder Ebene. Literally auch, so verdient Fortnite selten Geld. Also der Main Market von Fortnite ist natürlich Premium Pass für 10 Euro, aber Skins, Bruder, du hast 1000 Euro für Skins ausgegeben. Aber warum hast du 1000 Euro für Skins ausgegeben? Weil du vor anderen so aussehen wolltest.
Ich wollte den Skull Trooper.
Ja, also darum geht's halt einfach. Und das ist halt Real Life Fortnite Lobby so. Ne? Ja. Weil jeder weiß halt, ein Louis V-Shirt kostet halt 400 Euro. Alter Hannes, du trägst 400 Euro gerade als T-Shirt, obwohl du auch 1,40 tragen könntest.
Ja.
Du musst es geschafft haben, Bro. Du musst die Weisheit des Lebens jetzt gegessen haben, Bro.
Ja, Louis ist so gar nicht mein Fall. Wenn, also, dann irgendwann mal eine Uhr vielleicht.
Digga, ich habe so immer gehofft, dass ich von irgendeiner Premium-Marke angefragt werde, aber ich höre jetzt mal auf so Brand-Corps zu schwitzen und so, indem ich markenfreundlich bin. Digga, meine Louis V-Store-Erfahrung war so arschlecken. Gucci war ich
Stimmt,
auch.
Stimmt, da waren wir doch zusammen in Wien.
Ah, war wir das? Ja.
Das tot! War, Leute, da sind wir einmal in Wien, dachten wir, okay, wir gehen nie in schicke Läden, dann dachten wir, heute gehen wir mal in die schicken Läden. Wir schauen einfach mal. Wir hatten nach dem zweiten oder dritten Laden so keinen Bock mehr, dieses auf Krampf, dann muss man da vorne dran warten, dann ist da so eine Schlange und dann wird man reingelassen und es ist alles so, die haben alle so einen Stock im Arsch, auch die ganzen Gäste, es ist so kacke und dann ist es viel zu teuer und ultra hässlich.
Digga, also wirklich, jeder in diesem Laden, die machen das,
so komisch.
Die machen das halt auch so, hello, can I offer you a water? Also das ist natürlich an sich eigentlich so eine coole Shopping-Experience, wenn man jetzt da so Pieces hätte, die man so geil findet. Und dann führen die mich da vorbei an so normal-ass-T-Shirts, so, und dann die alle im Laden
da
drin. Ich
hab so verarscht gefühlt drin. Ich konnte gar nicht glauben, dass die anderen das gerade ernsthaft so fühlen und geil finden.
Ja, das ist so
verrückt. Dann sind wir wieder raus und ganz normal.
Ja,
das ich sag, beste Shopping-Experience ist ein cleaner H&M, weil du hast jede Größe immer da. Du hast Verkäufer da, wenn du was fragen willst, aber du wirst, ich mag das auch nicht so, wenn ich in den Laden gehe und direkt von 1000 Leuten gefragt werde, hallo, und dann kleben die mir so ein bisschen am Arsch. Mhm. Ich mag es erstmal selber zu schauen und wenn ich was hab, dann frage ich. Es ist so wie, wenn ich im Ausland manchmal rumlaufe an der Promenade und jeder Restaurantverkäufer quatscht mich so an, dass ich in sein Restaurant kommen soll, dann kann ich mir nicht mal die Karte in Ruhe anschauen. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Wie findet ihr das, wenn ihr an einer Promenade langläuft mit Restaurants und ihr guckt so auf die Karte und dann kommen die Verkäufer und sagen, hey, setzt euch hier hin, wir haben hier das und das und das. Weil ich finde das ultra nervig, wenn ich an einer Karte stehe und die mir angucke für ein Gericht und ich sehe schon, dass jemand kommt, dann gehe ich wieder weg.
Ja, ja.
Aber vielleicht gibt es auch Leute, die das so voll genießen.
Nee.
Weil es muss ja seinen Grund haben, dass die es machen.
Genießen keiner, aber du ziehst halt ab und zu mal Leute so rein.
Ja, weil, Digga, da werde ich ganz aufgeregt.
Was ich komplett verrückt finde, was ich eine geile Strategie finde, ist, es gibt ja im Ausland immer so ultra hübsche Mädels, die so Jungsgruppen aktivieren für den Club.
Also Promoterin.
Ja, Promoterin. Jetzt wundere ich mich,
dass
es in Deutschland nicht verbreiteter ist. Also,
vielleicht würde es hier nicht klappen.
Nee, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht.
Ich glaube, in Deutschland sind auch einfach zu wenig Touristen. Ich glaube, es klappt halt super gut, wenn du Touristen reinholst. Weil jetzt hier in Köln, wir kennen ja die Clubs, wie random wäre das, wenn da jetzt eine Deutsche zu uns Deutschen kommt und sagt, ey, Flamingo, let's go.
Ah, stimmt, okay.
Und dann quasi hast du diesen Tourismusaspekt, so dieses, ich habe hier was Cooles Neues bei uns. Digga, wir waren in Barcelona, da kam einer und hat gesagt, Karaoke-Bar. Dann haben wir gesagt, Alter, geil, sind direkt mit.
Ja. Ist ja noch so ein bisschen so quasi, mal angenommen, jetzt hier würde jemand kommen vom Flamingo-Club und sagen, komm mal in den Flamingo-Club, würdest du so denken, so, Alter, die kriegen den Club nicht so voll, peinlich. So.
Stimmt.
Die müssen jetzt deine Promoterin langschicken, damit
Stimmt, aber ich glaube, das liegt nur dran, dass ich den Club kenne.
Ja, ja.
Und wenn es ein random Club ist im Ausland, dann denke ich so, okay.
Das ist sehr gut. Aber ich habe mir das immer gedacht, so, Digga, so ein schönes Mädel dahin zu stellen, so betrunkenen Jungs vorzusetzen und zu sagen, ey, kommt mal in den Club rein, Digga, ist so overpowered locker.
Ja, ich stelle es mir so einen anstrengenden Job für sie vor.
Mhm.
Ich glaube,
muss sie ja auch immer wieder loswerden.
Ja, sie muss auch immer so tun, als ob die dann so,
dann
muss sie so nett sein und so tun, als ob die irgendwie ganz gut findet und so.
Ja, das stimmt.
Also, ich weiß nicht, das könnte ich nicht.
Nee, das stimmt. Es gibt auch männliche Promoter, ist nochmal schwieriger.
Ja, voll viele, am Ballermann auch super viel.
Promoter? Promoting? Was müsste ich promoten, damit du mich canceln würdest, Hannes?
Das ist gerade ein umstrittenes Thema. Irgendein Streamer, Kuba oder so, ich kenne den nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Ja. Deswegen wundert es mich, dass es so groß ist. Hat einen Casino-Deal angenommen. Und wir haben hier ja auch schon oft über das Thema Casino-Deals und so geredet. Mhm. Deswegen finde ich das eine gute Frage. Und ich habe schon viel drüber nachgedacht, weil das ist ja schon für uns oder für mich gar nicht so ein unwichtiges Thema. Mhm. Weil wir werden ja so miteinander verbunden. Und so, wenn Jeremy auf dem Festival ist, dann frage ich auch mal die Livia, ob er sich benommen hat, weil ich ein bisschen Angst habe. Und andersrum bestimmt genauso. Ich weiß es irgendwie nicht. Ich glaube, wenn du jetzt ein Casino-Deal machen würdest, das würde nicht gehen. Mhm. Aber ich glaube, du könntest schon viel machen und ich würde noch...
Also, ich würde vor allem... Ich bin halt voll der Meinung, dass dieses so Canceln im Sinne von die Person soll nachhaltig von der Bildfläche verschwinden, ist halt übelst sinnfrei oder losgelöst von der Realität, weil realistisch macht jeder Fehler.
Aber was müsste passieren, dass du dich von mir distanzierst? Egal, ob jetzt öffentlich, zum Beispiel, wenn ich einen Casino-Deal annehme, was müsste passieren, dass du dich öffentlich von mir distanzierst, was ich vorzugsweise in der Öffentlichkeit quasi mache?
Ich mach noch eine Nachfrage. Wie nachhaltig müsste ich dich canceln? Im Sinne von, ich mache ein Video darüber,
dass... Du müsstest mich gar nicht canceln. Du würdest einfach kein Content mehr mit mir machen. Du würdest nicht mehr mit mir in Verbundenheit stehen wollen.
Für immer nicht? Oder würde ich einfach ein Statement dazu machen, dass ich das nicht so sehe und danach würden wir wieder...
Auf jeden Fall mal ein, zwei, drei Jahre. Nicht.
Ah, okay. Okay, weil das finde ich wichtig. Es gibt Sachen, da würde ich ein Video machen.
Eine Woche kein Video posten. Ist schon einfach vorbei. Hannes und Jeremy gibt es nicht mehr.
Vorbei, okay. Du würdest eine Klamottenmarke gründen, die offensichtlich ultra billige Arschklamotten anbietet, die von irgendwelchen Kindern gemacht werden. Und dann würdest du die halt voll promoten und die würde auch gut laufen.
Dann würdest du kein Content mehr mit mir
drehen. Ich würde es nicht promoten wollen. Ich würde dich ja indirekt pushen.
Das finde ich krass.
Würdest du 100.000 Auflagen von kinderproduzierten Klamotten
pushen? Also es ist natürlich, das so zu formulieren, ist natürlich krass, aber ich bin mir sicher, du hast schon mal ein Video mit irgendeinem Creator-Freund von uns gedreht, der eine Modebrand hat, die im Ausland produziert wird.
Genau, aber es ist ja was anderes, ob unser Account Hannes und Jeremy heißt oder...
Ja, ja, ich finde es krass. Also quasi, es so... Wenn wir sehen, dass ich explizit Kinder aussuche, die das machen, ist ja das eine. Aber wenn es einfach eine Modebrand ist, die im Ausland, da ist es ja meistens so, man weiß es nicht genau. Quasi, es wird im Ausland produziert, man weiß nicht genau, wie die Konditionen und so sind. Davon würden wir reden.
Für mich ist es halt, wenn ich jetzt mit einem Creator-Freund drehe, dann ich entscheide nicht, ob ich jetzt mit einem Creator-Freund drehe, nachdem ich eine Stunde lang mich hingesetzt habe und Research gemacht habe zu seiner Produktionskette. Aber bei dir... Ich bin ja so eng mit dir verbündelt, dass ich ja schon weiß, was du tust. Also ich habe natürlich bei dir auch ein anderes Maß als jetzt bei anderen.
Aber man bestellt ja realistisch die Klamotten einfach irgendwo im Ausland, die kommen dann. Man beschäftigt, also ich würde mich wahrscheinlich selber, also ich würde nie eine Modebrand gründen.
Ich glaube,
die meisten, die eine haben, die jetzt nicht so super groß sind, die beschäftigen selber sich gar nicht so genau. Die gehen irgendwelche Webseiten durch und gucken, wer sie es ihnen...
Also erstmal, wir müssen jetzt hier gerade nicht quasi argumentieren, ob es jetzt unmoralisch ist, dass Kinder Klamotten produzieren oder nicht. Das finden wir ja safe scheiße. Und quasi, ich finde quasi, Unwissenheit schützt nicht davor, dass es gleich scheiße ist. Wenn du es unwissend machen
würdest...
Ja, ich
weiß, ich finde es nur krass, dass es quasi... Wenn es wäre basically, ich müsste eine Modebrand gründen und sie promoten und auf die Qualität nicht achten. Dann würdest du nichts mehr mit mir zu tun haben wollen.
Also wenn es unwissend wäre, dann würde ich sagen, Bro, informier dich mal, woher du deine Brötchen verdienst, weil du, das sind Blutsbrötchen. Mhm. Und wenn du es quasi wissentlich machen würdest, würde ich dich halt einfach für einen nicht besonders moralischen Mensch halten.
Okay, was noch? Casino-Deal?
Ja, also wenn du jetzt ein Video für Lotto machen würdest, würde gehen. Also haben wir ja damals schon abgelehnt, aber so...
Nee, Online-Casino, so Slots.
Ja, dead bro.
Mm.
Safe aus. Das ist ein bisschen crazy Thema hier, aber ich habe letztens, vorgestern, dass Chris Brown ja Rihanna gehauen hat.
Das wusstest du nicht?
Nein, ich wusste das nicht.
Was?
Ich hab's nicht mitbekommen.
Hast du es bei seinen Konzerten hier nicht mitbekommen, dass der übel, also dass alle, die aufs Konzert gegangen sind, echt?
Nee, nicht mitbekommen.
Krass, aber ey, das weiß man. Also
ich find's
voll bekannt.
Ich find's übel krass. Ich war voll geschockt.
Aber es steht ja auch ultra in der Kritik und alle, die zu seinen Konzerten gehen.
Ja, insane, vor allem ist ja nicht mal so ein vielleicht, sondern er ist ja verurteilt dafür.
Ja, ich glaube sogar, also ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, ich glaube sogar mehrfach, ich weiß nicht mal, ob es nur Rihanna war, wird mich, also...
Ja, er hat sogar
ich glaube, er ist einfach ein echt übler Typ.
Das ist aber heftig, ne?
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, aber war auch voll in, der war hier in Köln, hat ein Konzert gespielt, da gab es richtig Kritik für, auch für die hingegangen sind zum Konzert.
Aber das, ich finde es schon heftig, weil das ist für mich zum Beispiel was, da weiß ich nicht, warum die Cancel Culture nicht durchgreift. So, das finde ich einfach gottlos.
Ich meine, du kannst halt niemanden canceln, der genug Ticketverkäufe hat. Also was willst du machen?
Ja, ach so.
Quasi, er hat halt seine Fans, die das nicht juckt, die Tickets kaufen. Ja, und dann ist es ja, quasi uns kannst du canceln. Es gibt ja so ein paar Leute im deutschsprachigen Raum, die irgendwie oft komische Sachen gesagt haben. Ich meine, Oliver Pocher hat, glaube ich, auch so ein paar Takes rausgehauen, die man canceln kann. Und dann hat er seinen eigenen Podcast irgendwie und so ein eigenes Ding. Also ich glaube, je mehr unabhängig du bist, desto weniger kann man dich einfach canceln.
Digga, ich will an der Stelle einmal sagen, der macht hoffentlich kein TikTok und macht Ansagevideo gegen mich oder so.
Oh je.
Digga, ich finde so dieses ganze Programm, so Mario Barth und so, ja, meine Frau ist so ein Drache und so. Ich finde das so ein totes.
Aber das ist halt auch so, die haben halt so ihre eine Zielgruppe und die finden es lustig und die kaufen die Tickets und dann juckt es die halt nicht, was die anderen sagen. Die sind so in ihrer Bubble.
Ich finde das so tot und das ist literally so, seit 10 Jahren ist das so ein Programm, was die fahren so. Ah, ja, meine Frau hat dann gesagt, ich muss kochen, aber ich hatte nur Bock auf eine Wurst und ein Bier. So, Digga, shut up, Bro.
Ich weiß nicht, ob das Crazy Take ist, aber ich kenne Mario Barth nicht.
Ja, der hat ja auch viele Stadien voll gemacht und so.
Ist das Comedian?
Ja, Comedian, ja. Genau.
Ich kenne halt, den nicht mal.
Halt so, das ist halt so ein Urgestein von deutschem Comedy, halt so total so.
So Frauen-Küche-Witze.
Frauen-Küche-Witze auf der einen Seite, so ich liebe Frauen und so, dann auch immer und so, solche Scherze.
Ja.
Und dann, ja, aber ich meine, muss ja irgendwie so jemand sein, weil du brauchst ja irgendwie, das denke ich mir immer, erfolgreiche Künstler müssen ja eine gewisse Art von Mainstream haben. Zum Beispiel habe ich Don Toliver gesehen jetzt auf dem Festival und ich dachte mir, Alter, das ist ja voll der spannende Mensch und er hat sicher auch crazy Songs, die ich jetzt noch nicht kenne. Seine Musik hört sich Mainstream an, aber einfach, weil er halt quasi ein Mainstream-Künstler ist. Es muss ja der breiten Masse gefallen. Checkst du?
Ja, ich bin ja eh so, ich habe noch nie gecheckt, warum Mainstream was Schlechtes ist.
Ja,
ich finde es was total Gutes, wenn viele Leute es mögen. Ich liebe es, Mainstream-Musikgeschmack zu haben, weil ich mit ganz vielen Menschen dieselbe Musik hören kann und das gut finde. So, es gibt vielleicht sowas wie Dance Monkey, das ist dann so sehr, sehr Mainstream. Aber an sich finde ich, es hat ja einen Grund, warum alles so gut finden. Das ist wie, ich sage, ich war ein Jahr in Australien, kommt irgendein Humpa-Lumpa und sagt zu mir, das macht ja jeder. Hä, was ist das für eine, also ja, es macht jeder, weil es einfach geil ist. Also es hat einen Grund, dass es jeder macht, weil es einfach Spaß macht. Das ist einfach ein bisschen besser als die anderen. Oder nicht besser, aber es ist einfach schön und gut.
Ich
so geht es mir mit Musik. Dann sage ich, mein Musikgeschmack ist Mainstream. Ich höre Coldplay. Ja. Dann sagen die, ja, das hört ja jeder. Aber dann zeige ich ihnen ein Konzert, wo 80.000 Leute zusammen ein Lied singen und glitzern. Keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Und ich weiß, das verstehe ich auch nicht, woher der Anspruch kommt, immer so Nische-Sachen zu hören. Ja,
alle wollen immer so besonders sein.
Achso, ja,
dadurch sind sie halt wieder irgendwie für mich nicht so besonders. So, wenn du so besonders sein willst, aber gar nicht, weil du es wirklich von dir aus magst und einfach nur, weil du bist. Ich habe das Gefühl, manche suchen sich verschiedene Nischen raus und sagen, die mache ich jetzt.
Ja,
gar nicht, weil sie selber von sich aus dem Bauch gut finden, sondern weil sie in irgendeine Nische wollen.
Oh, jetzt kommt vielleicht ein spannender Gedanke. Die Künstler, die Mainstream werden, waren ja selber eine Nische, die sie groß gemacht haben oft. Zum Beispiel Ken Carson.
Ja.
Ist ja mittlerweile Mainstream, hatte eine eigene Nische, hat eine neue Musikrichtung erfunden.
Beatles.
Und diese Menschen sind dann ja im Mainstream deine Vorbilder. Das heißt, um so zu sein wie sie, müsstest du ja deine eigene Nische eröffnen.
Ja.
Und darin dann quasi sehr erfolgreich werden.
Ja.
Das heißt quasi, um zu sein wie die Leute, die den Mainstream anführen, müsstest du Nische sein.
Es gibt ja beides. Es gibt ja auch die sind schon im Mainstream groß geworden. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht so viel über Taylor Swift, aber die Musik ist vorher schon so ähnlich, mäßig, oder?
Boah, nee, also oder bei Taylor Swift, ich würde sagen, die hat wirklich viel gemacht. Aber es gibt Industry
Plans. Nein, natürlich 100%. Hat die viel gemacht. Ich meine gar nicht Industry Plans. Ich rede nur von jemandem, der in Pop erfolgreich geworden ist und es gab vorher schon Pop. Das meine ich quasi.
Ja,
ich habe Taylor Swift-Doku geschaut, gell?
Ach,
ich fand die richtig gut. Deswegen kein Taylor Swift-Hate hier, ich mag die.
Taylor Swift ist ein Industry Plant, Folgentitel.
Industry Plant ist so, dass man von der Industrie.
Also, ja, genau, halt quasi so.
Wer ist, sag mal, eine Industry Plant?
Keine. Oh shit. Eine Industry Plant. In Deutschland?
Keine Ahnung.
Ich kenne nicht so viele deutsche Künstler.
Dann weltweit. Drake.
Nee, der hat zu viel revolutioniert. Ich höre halt den Scheiß auch nicht so von Industry.
Jack Harlow.
Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, genau. Also Lil Pump.
Ich kenne den.
Lil Pump.
Ja, Gucci Gang, Gucci Gang, war das nicht
ja, bisschen? Gucci Gang, Gucci Gang. Okay. Also ist einfach so quasi den Zeitgeist getroffen, aber nicht revolutionär gewesen, plus halt von der Industry halt hochgepusht. Also quasi die Musikindustrie hat ja übelst die Mittel, um so dich zu hebeln und groß zu machen und dann Billboards und so.
Ach so, ja, aber finde ich auch nicht schlimm irgendwie, oder? Also, oder ist es was Schlimmes?
Es nimmt halt quasi so diesen echten künstlerischen Value, weil du quasi Dinge, Mittel nutzt, die einfach nichts mit Kunst zu tun haben, sondern einfach nur mit Unternehmertum.
Ah, okay.
Also eine Künstlerin, hinter dem viel gutes Unternehmertum steht, ist halt dann quasi...
Aber wenn am Ende des Tages der Künstler Leute hat, die seine Musik mögen und dazu singen...
Das ist für mich auch so ein krasser Konflikt.
Also quasi, ich finde es halt immer schön, wenn jemand, egal wie er es geschafft hat, also außer unmoralisch, aber wenn er es unternehmerisch gut geschafft hat, aber am Ende des Tages füllt er ein Stadion, wo Zehntausende zusammenkommen und die Lieder singen und eine gute Zeit haben, dann ist es doch irgendwo auch trotzdem Kunst. Keine Ahnung, ich finde es auch gar nicht schlimm, nischig zu sein. Ich finde es einfach gut, das zu machen, was einem gefällt. Und ich habe das Gefühl, manchmal mögen Leute Mainstream-Sachen und zwingen sich selber, das nicht so zuzulassen. Das finde ich ein bisschen quatschig. Ja. Genauso wie manche Leute manchmal vielleicht nischige Sachen mögen, aber sich nicht trauen, dann in die Nische zu gehen oder so. Mhm. Also macht einfach, worauf ihr Lust habt, was hört, was euch gefällt. Ja. Ich höre auch manchmal Dance Monkey im Gym. Nee, das nicht. Ja. Gut, Leute.
Ich habe einen Take.
Outrageous Taste mit Hannes und Jeremy.
Jeremys Take heute. Mein Take ist, sogar ich hätte Lust mal wieder auf eine Sexfolge, Bro.
Alter, aber du redest nicht über dein Sexleben und ich habe keins. Das finde ich ist halt voll das Ausschlusskriterium.
Ich rede nicht gar nicht.
Also du bist ja ein bisschen abhängig von mir. Und ja, ich bin halt aktuell nicht so am Start.
Ja, das stimmt. Also du müsstest halt schon so ein bisschen das Ding anführen. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust, quasi mich ein bisschen so aufzuhackeln mit dir zusammen. Weißt
ich hatte das ganze Jahr noch mit niemandem. Über was soll ich reden?
Jetzt?
Ich glaube nicht, oder?
Digga,
mit meiner Ex halt.
Digga, das ist halt verrückt, Bro.
Einmal, zweimal, dreimal. Ja.
Digga, du hattest 2,26 und nichts. Bro.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Ah.
Einmal. Eine. Die kennen dann. Stimmt.
Warte mal, wir können es nicht leiden lassen, Digga.
Warum?
Also, ich sag, du schaust zurück und denkst dir, Bro, ich hatte Geld, Fame, ich sah gut aus, meine Hairline war nicht auf der Mitte meines Kopfes und ich habe allen Ernstes nichts mit Leuten gehabt.
Hä, ist ja nur dieses Jahr, also ich bin erst 22, ich hatte schon schöne Zeiten, ich werde bestimmt noch viele schöne haben. Ich habe ja auch mehrfach gesagt, ich bin eigentlich ganz happy so.
Okay.
Bisschen mehr wäre gut, aber ein bisschen schlechter wäre dann noch schlechter, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass ich zurückschauen werde.
Hast du einen Booty Call?
Nee, auch nicht, gar nichts.
Wie? Okay, Entschuldigung, ich will es jetzt nicht so dragen, aber was wäre die perfekte Art und Weise, um es mit dir ins Bett zu schaffen? Was wäre so ein 1 zu 1?
Sag ich jetzt nicht und ich beende die Folge.
Ich bin eine Frau und ich will ein 1-zu-1-Tutorial.
Nein, ich beende die Folge. Überleg dir lieber was für die Sexfolge oder schreib mir in die Kommentare, ob ihr das überhaupt wollt. Anabtief, Brüder, sein Podcast von Dustin und SWR. In der Redaktion sitzt heute Timo Klump. Und sonst auch immer Wiener Nünging. Den Schnitt macht Marco Artmann, das Sounddesign ist von Benjamin Hien und Santiago Jaramillo und das Cover ist von
Julia Kaiser.
Ciao, viel Spaß mit Folge 79 letztes Mal.
Au revoir.